Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Bereits zum 8. Mal veranstaltete die Internationale Jugendbibliothek unter der Schirmherrschaft des bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst das White Raven Festival für internationale Kinder- und Jugendliteratur. Zu Lesungen, Gesprächen oder Workshops geladen sind Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler mit ihren aktuellen Produktionen auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Grundlage hierfür ist der jährlich erscheinende The White Ravens Katalog. Er enthält mehr als 200 Besprechungen zu bemerkenswerten Neuerscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur aus ca. 50 Ländern und in über 40 Sprachen. Ganz sicher fehlen darf nicht das neue Buch von Martine Ledry, wobei ich könnte eigentlich sagen, die ganzen Werke, die sie geschrieben hat, die werden da wahrscheinlich zu finden sein. Denn sie ist die Grande Dame der niederländischen Kinder- und Jugendliteratur. Sie hat über, glaube ich, 130 Kinderbücher veröffentlicht. Und da kann auf eine Karriere von über 30 Jahren Schriftstellerei zurückblicken. Es ist mir also eine große Ehre und Freude, dass Sie heute bei uns sind. Also herzlich willkommen beim Michaelsbund.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Ihnen endlich mal zu begegnen. Sehr schön.
Das ist sehr lieb von Ihnen. Wenn man so lange Kinderbücher schreibt, was waren für Sie rückblickend die größten Momente?
Für mich ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Gedenkstätten und Erinnerungszentren in den Niederlanden und auch in Deutschland sehr wichtig. Und das macht in dieser Zusammenarbeit, dass wir wichtige Themen überbringen können an Schüler und Schülerinnen.
Mhm. Nun schreiben Sie ja vorwiegend historische Kinderbücher, oder es war bislang so. Manchmal hat man ja heutzutage den Eindruck, die Welt lebt sehr in der Gegenwart und ist sehr mit sich beschäftigt, mit den vielen Neuheiten, die es gibt, mit den vielen Problemen, mit der schnellen Entwicklung auf dem Digitalisierungsmarkt. Was bedeutet denn Geschichte für das Leben von Kindern heute?
Ich denke, mit Geschichte können wir Kinder zeigen, was die Hintergrund von Sachen ist. Und können wir vielleicht ein bisschen Empathie zeugen bei Kindern für Menschen von früher, aber auch von Menschen von jetzt. Ich schreibe zum Beispiel über Flüchtlinge früher und die gibt es jetzt auch. Und es ist wichtig zu wissen, dass Menschen nicht nur so ihr Haus und Herd verlassen, dass sie wirklich Angst haben und wirklich nicht in Sicherheit leben, wo sie herkommen. Ich denke, das ist wichtig, zum Beispiel. Also Geschichte kann wirklich Kinder einen anderen Hintergrund und Kontext geben. Und ich hoffe also, dass sie ein bisschen breiteren Blick bekommen durch Geschichte.
Ja, das kommt ja aus der eigenen Erfahrung auch. Ich meine, ihr und mein intensiver Bezug zu Geschichte hängt sicher auch mit der eigenen Familiengeschichte zusammen. Die Großväter und Großmütter waren in An- oder gerade auch in Abwesenheit prägend. Ihr Großvater war während der deutschen Besetzung im kommunistischen Widerstand tätig. Er kam ins KZ Neuengamme ums Leben und kennengelernt haben sie sich nicht mehr. Aber natürlich sicher viel vom Vater erfahren. Ich stelle es mir schwierig vor, sich damit zu beschäftigen, zumal die Lebensgeschichten ja häufig in Familien auch sehr heterogen sind. Also so war es jedenfalls bei meiner Familie. Und heute sind Sie Präsidentin des Dachverbands Amicale Internationale KZ Neuengamme. Und Sie gelten mit Ihren Büchern als ein Paradebeispiel für die deutsch-niederländische Begegnung über Kinderbücher. Wie hat denn Ihre Beschäftigung mit der eigenen Geschichte begonnen?
Eigentlich, ja, ich frage mir das immer, wann das genau begonnen hat. Ich bin so wirklich aufgewachsen mit dieser Geschichte und mein Großvater hieß Martinus Ledry. Also ich trage seinen Namen und bin sein ältester Enkelin und war oft früher bei meiner Großmutter. Dort gab es ein großes Bild von diesem Großvater und ich sehe ihm auch ähnlich. Und in vielen Familien wird nicht über diese Familiengeschichte geredet, aber bei uns täglich. Mein Vater hat immer sehr stolz über seinen Vater erzählt, dass er so ein lieben Vater war, dass er selber Spielzeug bastelte, dass er vorgelesen hat. All diese Sachen, also diese Geschichten haben bei mir so ein Bild von einem sehr lieben jungen Mann geschildert und er war nur 33, als er starb. Und ich habe jetzt Kinder in diesem Alter und ja, dann sieht man eigentlich, wie jung man noch ist und wie groß das Leben ist, das man noch eigentlich vor sich hat. Und Ich bin also zuerst als Kind, dachte ich, ja, war ich ein bisschen stolz, mein Opa war ein Widerständler, wow. Und dann später hat sich das Bild bei mir geändert, als ich selber auch Mutter wurde und dann dachte, ach, so eine junge Familie hinterlassen, wie traurig für meine Oma und auch für meinen Vater, fand ich jetzt als Älteste von dieser Familie sehr traurig. Und mein Opa hat auch noch nicht lange für seine Verhaftung erfahren. Machte sich schon Sorgen, hat er zu meinem Vater gesagt, hör mal, wenn etwas mit mir passiert, sollst du für deine Mutter sorgen. Und das ist natürlich ein schwerer Auftrag für einen 10-jährigen Junge. Mhm. Und das hat mein Vater sehr beeinflusst und hat natürlich auch diese schöne Geschichte über diesen Vater. Dadurch lebte sein Vater noch immer sehr in ihm. Und ich denke jetzt auch, mein Vater hat also nie seine Pubertät mit seinem Vater erlebt. Also er hatte immer nur so ein schönes Bild. Mhm. Ich denke, wenn er zum Beispiel 18 gewesen wäre, hat er auch andere Sachen gesehen vielleicht. Mhm. Aber also ich bin auch so in diese Liebe, das schöne Bild aufgewachsen und auch mit der Traurigkeit, dass er weg war. Mhm. Und ja, ich denke, das war für mich so, ja, es war immer ständig anwesend. Und dann ist es eigentlich auch, weil ich meinen Vater so schön fand, habe ich auch mit ihm zusammen Familiengeschichte recherchiert, immer Sachen entdeckt. Und eigentlich bis zum Ende. Er ist nur für 6 Wochen her ist er gestorben, wurde 93. Und bis zum Ende haben wir drüber geredet. Und er hat immer über den Zweiten Weltkrieg gelesen und mir Bücher geraten. Und also es ist eigentlich ein immer anwesendes Thema in meinem Leben gewesen.
Ja, das tut mir sehr leid. Mein Beileid an der Stelle noch. Und ich kann das sehr gut nachempfinden, weil es bei uns in der Familie auch so war, dass die Väter und die Mütter einfach diese Last weitergetragen haben, mitgetragen haben. Und wir eigentlich oftmals, ich weiß, mein Großvater saß weinend unter dem Christbaum jedes Jahr und keiner wusste genau, was war denn jetzt oder warum freut er sich denn an Weihnachten. Ja. Aber wenn man das alles erlebt hat, dann war das natürlich eine große Bürde, mit der man leben musste. Sie haben an der Universität Utrecht studiert und waren ja dann auch als Lehrerin an der Schule, aber glaube ich auch für die Lehrerausbildung zuständig.
Ja, stimmt. Ja.
Und Sie haben selbst 3 Kinder.
Ja, und jetzt auch 3 Enkelkinder.
Und 3 Enkelkinder noch dazu. Also umso
und
besser.
Und 4. unterwegs auch noch.
Umso besser, dann kann man auf jeden Fall sagen, Sie haben eine Riesenmenge private als auch schulische Erfahrung mit Kindern. Und 1996 kam ihr erstes Jugendbuch und für ihr Buch Kinder mit Stern 2017 erhielten sie dann auch so Preise, viele Preise. Sie haben unglaublich viele Preise, aber eben gerade für Kinder mit Stern den Silbernen Griffel 2018, den T.A. Beckmann Preis. Und 2018 wurde das ja dann auch im Carlsen Verlag in deutscher Sprache übersetzt. Von Andrea Kleutmann,
ja,
die ja auch sehr, sehr schätze, mit der schon Veranstaltungen hatte. Ein sehr anrührendes Buch, wie sich der Alltag für Kinder, insbesondere jüdische Kinder, nach dem Überfall der Deutschen am 10. Mai 1940 in den Niederlanden verändert hat. Ein Buch, das mir so ein bisschen vorkam wie ein Hürdenlauf über Leerstellen. Wer sind denn Rosa, Jules, Gladier, Leo, Ruth und Benny? Und wie sind die Ihnen begegnet? Wie sind Sie denn auf die gekommen?
Es war ein Auftrag, dieses Buch zu schreiben von der Gedenkstätte Westerbork, Erinnerungszentrum Westerbork. Das ist eine Gedenkstätte von das größte Durchgangslager in den Niederlanden. Dort wurden 107.000 Juden eingesperrt, niederländische, aber auch deutsche Juden, die nach den Niederlanden geflohen waren. Und von diesen 107.000, die wurden alle durchgeführt nach Konzentrationslager in Polen und Deutschland. Und nur 5.000 kehrten zurück. Und diese Gedenkstätte ist eine wichtige Gedenkstätte in den Niederlanden. Da kommen das ganze Jahr Schulklassen, 5., 6. Klässler vor allem und auch ältere Jahrgänge kommen dort mit der Schule zu Besuch, bekommen Führungen. Aber im Sommer, das ist eine Ausnahme, denke ich, bei Gedenkstätten, kommen dort Familien mit kleinen Kindern, weil es in ein schönes Gebiet liegt. Man mietet dort ein Häuschen und macht dann auch nochmal einen Ausflug nach Westerbork. Und ja, und ich habe mit Mitarbeitern von Westerbork viel darüber geredet, weil ich viele Bücher für Westerbork geschrieben habe. Und wir haben uns dann immer gefragt, ja, was ist das mit 3-, 4-Jährigen kamen Menschen dort? Und dann haben wir uns so gedacht, es wäre mal gut, um auch für diese Kinder ein Buch zu machen. Mhm. Und dann habe ich zuerst ein Buch gemacht für 7-Jährigen und dann sagt sie, nee, eigentlich möchten wir ein Buch für noch jüngere Kinder. Und das ist Kinder mit Sternen geworden. Mhm. Und das ist in den Niederlanden ist es für Kinder ab 5 Jahren mhm. und in Deutschland für Kinder ab 10.
Ja, ja, das hat mich auch fand ich interessant. Wie kommt es dazu?
Also, ist zustande gekommen zuerst, weil, also die haben das gefragt und da habe ich gefragt, gibt es noch Menschen, die darüber reden können? Und dann gab es einen Rabbi, Rabbi Forst. Mhm. Und ihm habe ich gesprochen. Er war als 5-Jährige in Westerburg. Ich wollte von dieses Alter genau Menschen sprechen. Aber er sagte, ich weiß nichts mehr, weil er sagte, ich war nachher in Bergen-Belsen und das war so viel schlimmer. Mm. Das hat also meine Erinnerung gelöscht. Und dann hatten die bei Westerburg, die haben jedes Mal, wenn Menschen sich meldeten, haben die sehr ausführliche Interviews geführt. Und diese Interviews habe ich sortiert, habe ich ausgesucht von diejenigen, die 5 waren, als der Krieg bei uns angefangen hat. Mhm. Also diese Interviews habe ich dann gelesen und da habe ich wirklich nach wirklicher Kindererfahrung gesucht. Mhm. Zum Beispiel, dass ein Junge sich erinnerte, dass er sein Haus der Wand geküsst hat, wenn er das Haus verlassen hat, weil er fühlte, ich komme hier nicht mehr zurück. Mhm. Und diese Erinnerungen habe ich wirklich so rausgesucht und habe ich verteilt über 5 Kinder und habe ich andere Namen gegeben, damit ich auch ein bisschen Freiheit hatte. Aber ich dachte, ja, ist auch nicht ehrlich, das sind dann alle überlebende Kinder. Und ich wollte auch über ein Kind schreiben, die nicht zurückgekehrt war. Und das ist Leo Meyer geworden. Und über ihn hatte ich schon ein Buch geschrieben, Grüße von Leo, Grüße von Leo. Und ja, der ist sehr in mein Herz gewachsen, Leo. Und es ist ein besonderes Kind, weil er fast 2 Jahre in Westerburg war. Und sein Vater war Häftling, war auch Jude, aber hat die Apotheke geleitet in Westerburg. Das war die beste Apotheke von dem ganzen Land. Das war sehr komisch. Also er durfte rausfahren, holte sich Medizin in Amsterdam und konnte so auch Sachen nach draußen schmuggeln. Bilder, die Leo gemalt hat, Fotos, die von Leo gemacht sind. Also von Leo ist sehr viel Material und von die meisten Kinder ist nichts mehr übrig. Mhm. Also von Leo hatten wir so ein richtiges bisschen. Bild. Mhm. Und das war auch, weil das erste Buch über ihn handelte. Und dann ja, ist er so in mein Herz gewachsen, dass ich ihm auch wieder ein Plätzchen gegeben habe in Kinder mit Sternen. Also so ist das zustande gekommen.
Ach ja, also da wird einem Satz schwer, wenn man sie sprechen hört und wenn man sich das so vorstellt, wie das alles gewesen sein muss. Und trotzdem, also es ist in dem Buch ja so, das schaffen sie. Es sind schwere Geschichten, die leicht erzählt sind, die aber auch positive Momente haben.
Ja, sicher, sicher. Und das finde ich auch wichtig, weil es für diese jungen Kinder auch ist. Und die haben natürlich ihre schönen Momente gehabt. Leo hat seinen Geburtstag gefeiert in Westerburg und die haben mal Sinterklaas zu Besuch bekommen. Also das, wir haben keinen Weihnachtsmann, aber Sinterklaas am 5. Dezember. Sieht auch ein bisschen anders aus. Und die hat... Er hat Westerburg besucht und Leo hat ihm einen Brief geschrieben und die ist noch übrig geblieben, die ist noch da. Also diese Momente sind wichtig in ein Kinderleben und die waren auch wichtig in dem Buch, um zu zeigen, ach, dass es echte Kinder sind und auch, dass es nicht den ganzen Tag nur traurig war. Mhm. Und die wussten natürlich auch nicht, wie es enden wurde. Also
ja, man hat auch immer das Gefühl, es sind Alltagssituationen, die einem ja auch jetzt wieder begegnen.
Ja, ja. Und das ist auch wichtig für den Lesern, denke ich, dass sie das können, sich können identifizieren mit diesen Hauptfiguren.
Ich durfte leider noch keine Lesung vor Kindern mit ihnen erleben, aber ich hörte ganz begeistert eben auch von den Kolleginnen in der IJB, dass es ein besonderes Talent sei, Kindern in ihrer jetzigen Lebenssituation abzuholen und sie in diese Zeit zu führen. Wie reagieren denn Kinder jetzt? Also Was sind da für Sie bleibende Momente? Natürlich haben Sie hier die Geschichte von Leo, aber das macht ja was mit Kindern, wenn man sowas hört.
Sicher. Was ich mache eigentlich, das habe ich auch diese Woche gemacht, wenn ich über dieses Buch erzähle, dann erzähle ich zuerst mal mit Bildern in einem PowerPoint, mit Fotos von Leo, wo sein Haus ist, auch die anderen Kinder, wovon ich die Interviews benutzt habe. Und am Ende sage ich, das ist Leo das einzige Kind aus dem Buch, die es nicht überlebt hat. Und ich frage die Schüler, um ein Denkmal zu machen für Leo. Und ich klebe auf eine Pinnwand ein Foto von Leo. Und wir teilen kleine Zettelchen aus. Und dann schreiben die etwas, was die am meisten berührt hat. Also, oder etwas, was sie zu Leo sagen möchten. Und aus diesen Zettelchen lese ich sehr gut, wie sehr sie berührt sind von der Geschichte. Die sagen zum Beispiel, ich finde es so traurig, dass er nur 9 Jahre alt wurde. Oder ich finde es so traurig, dass er nicht in der Schule durfte mit den anderen Kindern.
Oh, ja.
Ja, und das so, und dass er so gerne lernen wollte. Oder die zeichnen für ihn, er zeichnete auch so gerne die Zeichnen für ihn ein Schiff, weil er das auch oft gemacht hat. Also daran sieht man, dass die Geschichte wirklich angekommen ist. Und zum Beispiel auch ein Kind schrieb diese Woche noch, alle sollen gleichberechtigt werden. Ich dachte, ja genau, das ist eine sehr wichtige Botschaft. Und
absolut.
Dass das so angekommen ist, dann denke ich, ja gut, das ist, was ich auch gerne möchte. Ja.
Also so kann Erinnerungskultur lebendig werden und tatsächlich eben auch einen Einfluss auf das eigene Leben denken haben. Ne?
Ja, das hoffe ich auch.
Wir erleben ja jetzt im Moment eine ähnliche Zeit, würde ich fast sagen, mit den vielen Kriegen, die es gibt und den Ausgrenzungen, die stattfinden und der Politik, die sich verändert.
Ja.
Besonders schön fand ich aber in dem Buch auch tatsächlich, dass es von Bildern begleitet wird. Und zwar von einer, ich kann es erhalten, in Anführungszeichen Bekannten wie Julie Völk, die bei uns schon die Serafina, den Preis für Illustration auf der Frankfurter Buchmesse erhalten hat. Und ganz anders dagegen das neue Kinderbuch Kinder von fern. Also es hat mir eher so comicartige Illustrationen, oder es hat sich auf jeden Fall der Stil komplett verändert. Von Elena Cavion, ich weiß nicht, ob ich es richtig auch spreche an der Stelle, aber war ganz anders. Welche Rolle, habe ich mich gefragt, spielt Kunst in Ihrem Leben? Weil Sie erzählen so schön in Bildern und doch sind genügend Leerstellen, um sich eigene Bilder zu machen. Also da ist schon ein vertieftes Verständnis, nicht nur über das Erzählen, sondern auch die künstlerische Bildung.
Ja, ich denke, Kinder werden von verschiedenen Sachen berührt. Und ich denke, manchmal durch meine Geschichte, aber wieder ein anderes Moment durch die Zeichnungen von Elena oder von Juli. Und das finde ich auch wichtig, dass es so ein bisschen zusammenwirkt. Und ich finde, die von Elena sind ganz anders, aber die sind auch wichtig, weil die eigentlich auch vielleicht Kinder mitziehen, die nicht so schnell ein Buch anfassen, aber
ja,
das sieht hier so
sehr stark, also man könnte eine Serie oder so.
Ja, sowas. Genau. Also die denken, ach, das ist ein Kinderbuch, das sieht man gleich, es sieht fröhlich aus. Und es gab, glaube ich, eine Rezensentin, die sagt, das passt nicht zusammen. Aber ich denke, auch diese Kinder haben fröhliche
Geschichten. Die Sehgewohnheiten haben sich verändert. Ne? Ja. Auf die muss man Rücksicht nehmen. Und, aber trotzdem würde ich sagen, es geht jetzt nicht nur um die Bilder, sondern schon auch um die Tatsache, dass die Verarbeitungswege unterschiedlich sind. Also wir haben ja bei Fatima ein Mädchen, die ist ganz konkret lieb zu zeichnen.
Ja. Und Leo Meyer in Kinder mit Stern liebt auch zu zeichnen. Ja.
Okay, und bei Ihnen in der Familie, nein, ich will nicht so weit gehen, da gibt es auch künstlerische Bezüge.
Sicher. Ja, mein Vater ist Bildhauer, Und mein Bruder spielt die Geige als Beruf. Also,
Sie haben schon so ein synästhetisches Moment, das aber sehr, sehr liebevoll rüberkommt. In Kindern von Fern geht es einmal nicht um den Zweiten Weltkrieg, der einen wirklich schwer loslässt, wenn man sich mit der Thematik mal beschäftigt hat. So kam es mir vor, ich hatte im Gespräch Thomas Weber, und der auch viel mit Beatrice de Graaf zusammenarbeitet. Und wenn einmal diese Erinnerungsarbeit gepackt hat, dann kommt man ganz schwer wieder davon los. Da stehen dann aber jetzt in Ihrem Buch aktuelle Geschichten geflüchteter Kinder im Fokus, die dann in den Niederlanden wieder Aufnahme finden, also Bezugspunkt bleiben die Niederlande. Um genau zu sein, Samuel, Fatima, Assad und Tamar. Wo kommen die denn jetzt her? Oder wie sind sie auf die gekommen? Gab es da auch so Geschichten, die sie rezipiert haben?
Ja, es ist, ich mache viel Lesereisen und 2 Tage in der Woche bin ich zu Besuch in Schulen. Mhm. Und ja, dann rede ich viel mit Kindern über den Zweiten Weltkrieg. Und dann war es Corona und konnte ich nicht in der Schule. War genau das Jahr, dass es 75 Jahre her war und ich hatte viele Verabredungen und auf einmal durfte ich nicht mehr. Also was jetzt? Und dann habe ich mit meinem Mann, haben wir Videos gemacht zu jedem Buch. Habe ich zum Beispiel in Westerbork gefilmt und dort erzählt über ein Buch und konnten Schulen, wenn die Schülerinnen wieder in der Schule durften, konnten sie sich ein Video anschauen von 20 Minuten. Und dann habe ich nachher noch eine halbe Stunde mit ihr diskutiert über den Schirm. Mhm. Und dann habe ich einmal mit einer Klasse gesprochen, wo das große Schirm war kaputt. Und nur das Bildschirm der Computer der Lehrerin funktionierte. Und dann waren die alle so zusammen um dieses Bildschirm und ich auch zu Hause so mit meiner Nase auf meinem Schirm. Also das hat so was Gemütliches und wir wären so wirklich zusammen. Und die fragten, warum schreiben Sie so viel über dieses Thema? Ich erklärte Opa und so weiter. Und auf einmal sagt ein Mädchen, und du, warst du selber in einem Krieg? Ich sagte, nein. Aber ich, sagte sie. Und er auch. Und warum schreibst du nicht über unseren Krieg? Mhm. Und ich sagte, ja, ihr habt völlig recht. Aber ich weiß ja nichts davon. Also das kann ich nicht so gut. Dann habe ich gesagt, wir helfen dir. Mhm. Dann habe ich eine Verabredung gemacht mit dieser Schule, bin ich tatsächlich in den Saal.
Super.
Und das war eine Klasse. Dann haben die sich doch nicht getraut. Aber 4 Jungs haben gesagt, ja, wir machen das. Und wir haben uns in ein Lokal gesetzt zusammen, also in ein Klassenzimmer, wo niemand war. Und ich mit meinem Laptop, und die haben Geschichten erzählt. Fürchterlich und so angreifend. Und ich habe das so alles notiert und gedacht, ja, das geht nicht, zu schlimm. Aber das. Und das habe ich so gesammelt. Und auf dem Weg nach Hause dachte ich, ich muss mehr haben, ich muss auch Mädchen haben. Und dann habe ich noch mit einer Klasse gesprochen, die haben selber Geschichten geschickt. Und ich habe eine Schule bei mir in der Nähe besucht, die haben so eine Spezialklasse für Kinder, für neu kommende Kinder. Und das heißt hier in Deutschland, glaube ich, eine Deutschklasse. Mhm. Bei uns heißt das eine Spracheklasse, aber das ist ähnlich. Und mit so einer Klasse habe ich auch wieder geredet und gefragt, wer von euch möchte mir helfen? Und dann gab es 4 Mädchen zufälligerweise, die haben gesagt, ja, wir möchten. Und dann habe ich wieder mit ihr gesprochen und habe ich wieder so mit meinem Laptop da gesessen. Und das war wirklich auch berührend und angreifend. Mhm. Und ich habe das alles so notiert. Und dann habe ich mit dieser gesammelten Geschichte, habe ich eigentlich wieder so 4 Kinder gebastelt. Ich dachte, 6 ist ein bisschen viel. Mhm. Und auch zufälligerweise waren diese Kinder, die ich gesprochen habe, kamen alle aus Afghanistan oder Syrien. Und dann habe ich gedacht, dann ist das auch gut. Ich wollte eigentlich noch ein drittes Land, noch Eritrea, aber dann wird es zu kompliziert. Ich dachte, okay. Und dann war ich fertig und dann ist gerade, es war Februar und dann bricht die Ukraine, die kriegt dort aus. Mein niederländischer Verlag sagt, ja, mach mal schnell noch ein ukrainisches Kind. Und ich sage, ja. Aber dann habe ich mir so drin vertieft. Ich dachte, nein, so eine andere Geschichte. Und die kamen gleich zu uns. Diese syrische und afghanische Kinder haben oft Jahre über ihre Reise getan. Die sind schon geflüchtet. Zuerst mal in Zeiten der Türkei oder oder Ägypten und dann übers Mittelmeer. Also dann dachte ich, nein, das wird eine andere Geschichte. Und das ist vielleicht etwas für später. Also, und es ist auch schwierig, um die Hintergründe gut zu verstehen, wenn ich noch so ein Land rein tue. Also so ist das entstanden.
Ja, vielen Dank für den Einblick, weil also es ist ja ein wahnsinniges Panoptikum an Geschichten, die Sie auch gesammelt haben, persönlich gesammelt haben. Und die einen natürlich auch bewegen und die man immer wieder mit sich trägt. Und trotzdem strahlen Sie in Ihren Büchern eine Zuversicht aus. Auch am Schluss wieder Ihres neuen Buches kommt wieder die Frage, was denn nun Hoffnungen und Wünsche an die Zukunft sind. Weil das haben ja nun mal die Kinder auch, das treibt sie ja auch an. Und es soll ja auch, wenn es geht, im besten Fall verwirklicht werden. Was sind da so für Wünsche, die auf Sie zukommen?
Ich lache, weil es oft sind die Wille, möchten alle Fußballer, Fußballspieler werden. Also das ist so komisch. Und dann sagen sie, haben Sie nie davon geträumt? Nein, nicht. Ja, also das, aber auch Mädchen, die Ärzte werden möchten oder in der Versorgung arbeiten, weil sie so gut versorgt sind. Also,
was für persönliche ja. Anliegen vielleicht auch haben, gell?
Ja, genau, genau. Das ist sehr schön, ja.
Sie irgendjemanden holen, nachholen wollen oder so, das könnte ich mir vorstellen. Oder Recht sprechen wollen.
Ja, stimmt. Ja,
das könnte ich mir auch gut vorstellen. Nun kommt der Gleichklang von Kinder mit Stern und Kinder aus Fern in der deutschen Übersetzung ja nicht nur von Andrea Gluitmann, sondern das ist ja schon eine Geschichte, die, wo ich mir vorstellen kann, dass man von der einen auch gut in die andere übergehen kann, um da Parallelen zu finden. Das werden Sie wahrscheinlich in Ihren Lesungen auch so machen, oder?
Ja, das ist auch so. Und ich denke, das ist auch die niederländische Titel, die hören sich genauso an. Kinder mit einem Stern und Kinder von Fair. Und das ist auch bewusst, dass es eigentlich auch ähnliche Geschichten sind. Weil das auch in Kinder mit Stern sind es Kinder, die aus Deutschland geflohen sind und dann wieder fliehen müssen oder wollen und nicht können.
Ja, man vergisst, dass es hier ganz viele Fluchtbewegungen gab. Sie haben ja angesprochen, dass es sehr schön wäre, vielleicht noch ein Buch über die Ukraine zu machen oder vielleicht eine Geschichte von einem Kind, einer Familie, die aus der Ukraine geflohen ist, Mutter und Kind.
Ja, das hat sich noch was vorgetan. Ich war fertig mit dem Buch und dann wurde ich eingeladen, um vorzulesen in ein Theater. 5. Mai ist bei uns immer Freiheitstag. Wir haben 4. Mai Gedenken und 4. Mai Freiheitstag. Und ich wurde gefragt, um in ein Theater vorzulesen und dann, ob ich das mit einer musikalischen Begleitung machen möchte. Mhm. Das war mit einem Mädchen, sie war noch kein 18, die spielte auf ein liegendes Schnarrinstrument. Und das Mädchen war total begabt. Das war ein syrisches Mädchen. Und wir haben uns eine Stunde vorher verabredet, haben so ein bisschen versucht. Und dann haben wir das gemacht zusammen. Und dann haben wir eigentlich nach einer Viertelstunde, war das wirklich, hat das gelaufen. Es war schön. Und sie spielte so super schön. Und ich habe gelesen, sie hat gespielt. Und dann war am Ende ins Publikum auch ihr Vater. Und das war ein geflüchteter syrischer Journalist. Und er hat zu mir gesagt, ich habe ihr Buch gelesen, ich finde es sehr gut, aber in diesem Buch flüchten Kinder nur für Krieg, aber wir sind geflohen für Assad. Und ich denke, das ist
stimmt.
Wahr. Ja. Das ist nicht, das ist eigentlich mein nächstes Plan, dass ich über das Leben oder unter Diktaturen schreiben möchte, aber auch für Kinder in diesem Alter. Also ich möchte eigentlich kleine Geschichten von Widerstand schreiben. Zum Beispiel habe ich gelesen über einen Opa, es ist verboten zu tanzen in Iran, aber dass er trotzdem auf der Straße zu tanzen anfängt. Und ich habe eine professionelle Tänzerin aus Iran begegnet, die sagte, wir organisierte geheime Tanzvorstellungen.
Ja.
Also die legt ein kleines Zettelchen irgendwo im Treppenhaus, morgen ist es auf Nummer 3 oder so. Und dass Menschen so sich trotzdem gefunden haben. Und ich denke, das ist schön eine Weise, um zu zeigen, was es ist, um zu leben unter einer Demokratie, Diktatur, dass man nicht alles darf, aber auch schön, dass man mit kleinen Sachen auch ein bisschen Widerstand leisten kann. Also das ist das nächste Plan.
Ja, Sie leben schon richtig. Ich würde sagen, Ihren Opa fort.
Naja, vielleicht können wir das auch nochmal machen.
Aber was ich auch schön finden würde, wenn es darum geht, was uns denn vielleicht kräftigen könnte in der Welt oder einen könnte, wäre natürlich das Verständnis über Flucht und Fluchtbewegungen, Fluchtgeschichten und Vertreibungen, klar. Aber ich denke, was ich mir wünschen würde von Ihnen, wäre mal eine Geschichte für Kinder zum Europa. Also warum es wichtig ist, dass es da einen Zusammenhalt gibt und dass es eben gerade nicht in nationale Entwicklungen gehen kann, die natürlich, man braucht seine eigene Identifikation, um auftreten zu können, schon klar, aber im Zusammenspiel, im Dialog miteinander man viel stärker sein kann. Und da fehlt im Moment, finde ich schon auch auf dem Kinderbuchmarkt, so ein Buch, das diesen europäischen Gedanken, der so völlig ins Hintertreffen gerät, zwar viel in der Politik, verhandelt wird, aber bei Kindern, ob das so präsent ist. Und ich finde, das sollte man schon im Kindesalter, würde ich mir auch wünschen können. Denn
ich finde das eine sehr gute Idee.
Eine andere Form des Widerstands.
Ja.
Sein. Ja. Ich danke Ihnen von Herzen, Frau Ladrie, dass Sie heute da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben nach den vielen Lesungen, nach dem Stress auf der Autobahn. Und wer noch einmal intensiver einsteigen möchte, dem empfehle ich Kinder mit Stern, als auch Kinder aus Fern und gewissermaßen in Folge zu lesen, reziprok. Ich freue mich auf eine neue Begegnung am 4. Dezember um 19 Uhr online. Da können Sie Frau Madame Ladrie auch live sehen bei den Autorenbegegnungen der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Und vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen und Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de oder besuchen Sie doch einfach mal unsere Homepage unter www.michaelsbund.de. Ich hoffe, Sie haben so viel interessante Anregungen erfahren, wie ich sie von Frau Ladrie erfahren habe. Alles Schöne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.